Jetzt ist es soweit, dass wir zu unserer Diskussionsrunde kommen. Und dazu möchte ich die Sprecher alle nach vorne einladen. Das ist einmal der, wo haben wir sie, unsere Sprecher? Hier vorne, unseren ersten, Helge Kültz. Er wird für uns den Part übernehmen über die Wirtschaft. Er ist Finanzvorstand, Bankkaufmann und Wirtschaftsexperte. Ich würde dich am liebsten auf den ersten Platz setzen. Dann den Peter McCullough und sein Übersetzer Johannes Kolecki gleich daneben. Peter McCullough muss ich, glaube ich, nicht groß vorstellen. Er ist Arzt, internationaler Sprecher, Experte im Bereich der Epidemiologie und Kardiologie. Dann auf dem nächsten Platz hätte ich gerne den Jochen Wieland. Er ist Supervisor, Coach und Psychotherapeut. Das wird unser nächster Platz sein. Und hier außen hätte ich gerne den Eugen Hartwig. Wir haben ihn schon kennengelernt. Er ist Pastor und Präsident der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Baden-Württemberg. Es ist kein Zufall, dass diese Herren hier sind. Es sind genau die Themen, über die wir sprechen wollen. Panik war gestern. Gesundheit lernen, Freiheit finden, angstfrei leben. Und ich möchte gleich mit der ersten Frage eröffnen. Als ich in 2020 die ersten Meldungen über ein neuartiges, gefährliches Virus verbreiteten, wie habt ihr persönlich darauf reagiert? Erinnert ihr euch noch, als ihr das erste Mal die Meldung in den Medien bekommen habt oder in der Zeitung oder im Internet gelesen habt, da ist ein tödliches, gefährliches Virus in der Welt? Was war euer erster Gedanke, eure erste Reaktion? Ja, Dr. McCullough, möchten Sie anfangen?
You know, my first response was that I remember telling my wife, is I thought this was going to be the most overblown description of what was probably a minor issue in China, or that this was going to be like Armageddon, and It turned out to be the latter.
Meine erste Reaktion gegenüber meiner Frau war, dass ich gedacht habe, na, das ist ja die größte Übertreibung, die ich je erlebt habe. Das ist eigentlich eine Kleinigkeit, die da in Wuhan irgendwie passiert ist. Jetzt wird das dargestellt, als wäre das Armageddon. Und wie sich herausstellte, traf tatsächlich mehr das Letzte zu.
Dann mache ich mal weiter. Als ich das erste Mal hörte, damals war der Blick ja erstmal auf China, dann habe ich das für mich so als etwas, was in Lukas 21, Vers 11 beschrieben worden ist, erstmal abgelegt, dass Jesus vorhersagt, dass es werden geschehen, große Erdbeben, hier und dort, Hungersnöte und Seuchen. Und so dachte ich, gut, das ist eine weitere Erfüllung von dem, was Jesus gesagt hat. Als das aber medial zu uns rüberschwappte, ich weiß noch ganz genau, wie ich im Auto fuhr und das so übers Radio die Horrormeldungen hörte, habe ich einen Kollegen, einen Pastor, einen anderen angerufen, einen anderen Pastor und gesagt, das wird eine große Sache. Und wenn ich jetzt auch ganz ehrlich und auch persönlich bin, muss ich sagen, dass ich am Anfang dieser Krise auch Angst gefühlt habe, erlebt habe. Furcht, möchte ich ganz offen sagen. Vielleicht ergibt sich auch die Möglichkeit, später nochmal im Gespräch, wie ich auch damit umgegangen bin und welche Wandlung auch das in meinem Leben bewirkt hat. Weil es Dinge gab, an denen mein Herz auch hing. Und das zu verlieren, sozusagen während der Krise, das hat in mir Angst erzeugt. Ja? Und ich öffne mein Herz, das macht einen angreifbar, aber ich denke, es ist auch in Ordnung, darüber zu sprechen. Das hatte ich auch erlebt, am Anfang. Ja, am Anfang.
Danke. Darf ich die anderen beiden auch noch fragen, wo wir gerade die Runde haben?
Also mir ging es ähnlich wie Peter. Ich habe auch das gehört und dachte, okay, wir haben häufiger mal auch Katastrophen gehabt, die dann auch Seuchen irgendwie mit sich gebracht hatten auf lokaler Ebene. Ich habe das nicht so wirklich für schlimm angesehen. Ich habe zu der Zeit in Österreich gewohnt und dann wurde irgendwann ja so Tirol so der europäische Schwerpunktort, der dann zu weiteren Eskalationsstufen geführt hat. Da wurde mir schon bewusst, irgendwas Größeres kommt jetzt doch auf uns zu, aber ich konnte es am Anfang nicht einschätzen. Ich habe auch gesagt, es ist so weit weg, es betrifft uns nicht. Das waren so meine ersten Reaktionen.
Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern und meine erste Reaktion war, das kommt zu uns. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, das war glaube ich im Januar 2020, habe ich zu ihr gesagt, du lass uns, wenn wir irgendwie können, uns mal ein bisschen informieren und vorbereiten, das wird zu uns kommen, das ist ganz sicher. Wir sind globalisiert, so ein Virus bleibt nicht in China. Und ich schließe mich da dem Eugen an, so ein bisschen Respekt hatte ich dann durchaus, vor allem durch die mediale Vermittlung, gerade durch diese Menschen, ich habe einige Videos gesehen, wie die Menschen in China umfallen, die sich ja nachher, würde ich sagen, als Fake News herausgestellt haben. Und die haben natürlich mich zunächst negativ beeindruckt und mir Sorge gemacht.
Das kann ich gut nachvollziehen. Bei mir war es ganz ähnlich. Also als ich die ersten Meldungen wirklich gehört hatte und dann hieß es, wir sollen uns schützen, habe ich gedacht, so ein Stofflappen, der schützt ja nun nicht wirklich vor Viren und habe FFP3-Masken bestellt. Die liegen bis heute ungenutzt im Schrank. Nun gut, ich glaube, wir alle, und ich glaube, wir alle hier vorne, und ich glaube auch alle unsere Zuschauer, hatten mit dieser Corona-Krise irgendwie zu kämpfen. Jetzt, wie sind die handelnden Akteure eigentlich vorgegangen? Also vielleicht zunächst am Beispiel der Politik und welche Auswirkungen hatte eigentlich diese Krise auf die Kleinsten unserer Gesellschaft, also auf die Kinder? Darf ich diese Frage mal direkt an Jochen Wieland stellen, als Psychologe?
Ja, danke schön. Ich möchte euch eine kleine Parabel vorlesen, die vielleicht auch schon die einen oder anderen kennen, um das zu illustrieren, was passiert ist mit uns. Der Tod sitzt vor der Stadtmauer und wartet. Ein Gelehrter kommt vorbei, setzt sich zu ihm und fragt, was tust du hier? Der Tod antwortet, ich gehe jetzt in die Stadt und hole mir 100 Menschen. Der Gelehrte rennt in die Stadt und ruft aufgeregt, der Tod wird kommen und 100 Menschen mitnehmen. Daraufhin rennen alle Menschen panisch in ihre Häuser und sperren sich über viele Wochen ein. 5000 Menschen sterben. Als der Gelehrte die Stadt verlässt, sitzt der Tod immer noch dort und der Gelehrte sagt zornig, du wolltest 100 Menschen holen, jetzt waren es über 5000. Der Tod antwortet, ich habe 100 geholt, Kranke und Alte, wie jede Woche. Den Rest hat die Angst geholt, für die du zuständig bist. Und ich würde sagen, diese Geschichte illustriert ganz schön, was leider einige Gelehrte, nicht alle, wir haben hier einen Gelehrten sitzen, der ein Gegenbeispiel ist bis zum heutigen Tag, der die Panik reduzieren wollte. Aber leider haben wir auch viele Wissenschaftler gehabt, die sich identifizieren konnten mit diesem Narrativ und die mit dazu beigetragen haben, dass die Menschen massiv verängstigt worden sind. Und ich möchte erwähnen in diesem Zusammenhang, ihr kennt es vielleicht, der eine oder andere, aber ich finde es wichtig, weil damit hat alles angefangen, sozusagen mit diesem sogenannten Strategiepapier aus dem Bundesinnenministerium. Also das kann jeder sich runterladen. Ja? Das ist ein Papier, das ist zwar eigentlich unter Geheimhaltung veröffentlicht worden für die inneren Kreise im Bundesinnenministerium, aber es kam dann eben doch an die Öffentlichkeit, ja? Ein Strategiepapier. Und darin heißt es, Zitat, um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, müssen die konkreten Auswirkungen einer Durchseuchung auf die menschliche Gesellschaft verdeutlicht werden. Also das war Anfang 2020. Ja? Um die gewünschte Schockwirkung zu erzielen, also eine Bundesminister und ihre Beraterstäbe im Hintergrund verfassen ein Strategiepapier, um Bevölkerung zu schocken. Das kann man hinterfragen, ob das der gute Weg ist, um in eine also mit einer Pandemie umzugehen. Und dann werden drei Szenarien geschildert, also steht alles in diesem Papier drin. Viele Schwerkranke werden von ihren Angehörigen ins Krankenhaus gebracht oder abgewiesen und sterben qualvoll um Luft ringend zu Hause. Das steht da wörtlich drin. Ja, dieses, und dann natürlich wichtig psychologisch, das Ersticken und nicht genug Luft kriegen ist für jeden Menschen eine Urangst. Also dieses Strategiepapier wollte direkt Urängste in Menschen wecken und ich würde auch sagen, das Papier und die handelnden Akteure, die Medien, die Politiker haben das massiv umgesetzt und es ist auch so gekommen. Und wenn ich jetzt daran erinnere, vielleicht hat der ein oder andere das damals auch noch beobachtet oder wahrgenommen. Es gibt den Michael Zokos, der ist Rechtsmediziner an der Charité in Berlin. Und der untersucht die Toten und auch an was sind sie gestorben. Und er hat damals vorgeschlagen, den Begriff des Corona-Suizids ins Feld zu führen, weil in Berlin sich mehrere Menschen umgebracht haben aufgrund der Angst vor dem Virus. Sie hatten das Virus gar nicht. Aber sie haben das gehört, was da auf uns zukommt, und haben sich dann umgebracht. Also hat dieses Strategiepapier ihre Wirkung oder seine Wirkung erreicht? Ich würde sagen, auf jeden Fall.
Das ist der Punkt, dass du gerade darüber sprichst, welche Rolle denn auch die Medien gespielt haben. Das würde ich ganz gerne noch mal kurz zur Diskussion stellen. Welche Rolle haben die Medien denn gespielt in dieser Krise, die wir alle durchlebt haben oder vielleicht sogar noch durchleben?
Vielleicht ein Beispiel aus der Vergangenheit. Wenn man eine Sache oft genug sagt, medial kolportiert, auch wenn es eine Lüge ist, dann glauben es die Menschen. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diese Aussage, der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Sagt das nur oft genug, medial, dann werden die Menschen das glauben und das rechtfertigt dann wiederum einen Krieg und den Tod von Tausenden von Menschen, Kindern einbegriffen. Ja. Und das ist das, was mich einfach so schockiert und so traurig macht, zu sehen, dass auch während dieser Zeit ein bestimmtes Narrativ, bestimmte Ängste jeden Tag medial durchgepeitscht worden sind. Und das macht ja was mit den Menschen, wenn du das ständig liest, ständig vor Augen hast. Das macht was mit den Menschen. Das verändert die Psyche, das Wohlbefinden, das verändert. Ja. Und wenn dann noch zusätzlich die Kriegsrhetorik dazukommt, ich erinnere an die Aussage des Präsidenten aus Frankreich, Macron sagte ja, wir sind im Krieg. Zuerst waren wir ja im Krieg gegen das Virus, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis man medial rüberschwenkte auf Menschen, die sich haben nicht impfen lassen. Und das war ja auch das, was ich heute auch in der Predigt dann versucht habe, deutlich zu machen. Wie ist man dann mit den Menschen umgegangen? Ja, was hat man ihnen angetan? Ich glaube, für uns ist es wichtig, sowohl auf der einen, aber auch auf der anderen Seite gegen Diskriminierung vorzugehen. Ja.
Ist das eigentlich, also was du gerade erzählst, kann man das psychologisch erklären, warum das so ist, also warum wir so auf diese Angst reagieren, warum wir quasi solche Panikreaktionen zeigen? Ich will nochmal fragen, Jochen Wieland, ich will nochmal an dich die Frage stellen. Als Therapeut hilfst du den Menschen mit Problemen. Kennst du irgendwelche Beispiele aus dem Praxisalltag in der letzten Zeit, wo du mit solchen Menschen zu tun gehabt hattest, die von dieser Angst betroffen waren oder auch von diesem Narrativ sozusagen ihre Lebensumstände, ihre Gewohnheiten geändert haben, weil alles neu war?
Ja, also ich habe leider viele junge Leute kennengelernt, Jugendliche, Heranwachsende, die absolut in eine Depression gerauscht sind. Ja, warum? Ihr gesamter Alltag wird plötzlich auf Null gestellt. Keine Sportvereine mehr, keine Treffen mehr, man darf sich nicht treffen. Ja, jeder ist potenziell irgendwie ansteckend. Also, was mache ich? Ich bleibe zu Hause und ich spiele PC. Das ist das, was ich noch darf. Und das macht man 3 Monate, dann macht es noch Spaß. Und irgendwann wird es langweilig und öde. Und dann vereinsamen Menschen, gerade junge Menschen, die so viel lernen über Sozialkontakte, die Sozialkontakte so dringend brauchen. Und naja, dann kamen Eltern zu mir, Mütter, und haben gesagt, können Sie sich bitte um mein Kind kümmern? Das macht nichts anderes mehr, außer zu Hause sitzen. Das schläft den ganzen Tag, verwahrlost, duscht sich manchmal nicht mal mehr, isst nicht mehr richtig. Also das waren einige Auswirkungen, die ich persönlich kennengelernt habe, mit denen ich gesprochen habe. Und dann ist es ganz schön schwer. Dann kommt so jemand in Therapie. Und jetzt sind wir mitten im Lockdown. Und was machen wir denn dann? Ja, dann sprechen wir mit ihm, aber wir dürfen ja trotzdem nichts machen. Unser Beruf ist eigentlich durchaus, Menschen anregen, in Sozialkontakte zu bringen, Vorschläge zu machen, miteinander Dinge auszuarbeiten, was könntest du tun? Aber der junge Mensch kann ja nichts tun. Er darf ja nichts tun. Also auch Therapie ist schwierig in Lockdown-Umständen.
Mhm. Danke. Wenn jetzt noch einmal so eine Situation kommen sollte, was glaubt ihr, was könnten wir heute besser machen? Also worauf gibt es so spezielle Punkte, wo wir sagen können, darauf sollten wir achten, dass das nicht mehr vorkommt?
Ich möchte mal antworten. Bin gut. Mit Schopenhauer, vielleicht kennt der eine oder andere das Zitat. Schopenhauer sagt, wir sind nicht nur für das verantwortlich, was wir tun, sondern auch für das, was wir widerspruchslos hinnehmen. Ja? Und ich würde sagen, wir dürfen so etwas nicht mehr hinnehmen, widerspruchslos. Wir müssen Nein sagen dazu. Ja, wo wir können, müssen wir Nein sagen und versuchen, im Kontakt, in der Mitmenschlichkeit, im sozialen Miteinander zu bleiben.
Ich möchte einen Punkt beleuchten, den ich auch persönlich erlebt habe. Damals, zu 2020 im Herbst, da haben wir als Freikirche in Baden-Württemberg haben wir eine Veranstaltung durchgeführt. Und zu dieser Zeit, da ging es darum, dass man irgendein Stück Stoff tragen sollte. Das war so von der Landesregierung verordnet. Und meine Frau hat mir dann so ein Stück Stoff gemacht, das auch so ein bisschen zum weißen Hemd gepasst hat, das ich auch so runterziehen konnte und wenn es dann notwendig war, dann hochgezogen habe. Und ich weiß, so bei dieser Veranstaltung so am Ende kam eine, ich würde mal sagen, eine liebe Frau, die sicherlich gut gemeint hat, aber sie war wütend, sie war zornig und sie hat ihren Unmut über mich sozusagen ausgelassen alles, weil es ihr nicht gefallen hat, was für ein Stück Stoff ich getragen habe. Es war ihr nicht sicher genug. Und sie war leider in diesem Moment nicht sehr freundlich und hat dann auch am Ende eine Aussage gemacht. Sie hat mich angeschaut und gesagt, du bist für den Tod von Menschen verantwortlich. Später, als dann die Impfung kam, die Corona-Impfung, und wir auch in der Kirchenleitung uns auch die Frage stellen mussten, was machen wir? Geben wir eine Empfehlung? Geben wir keine Empfehlung? Betonen wir die Gewissensfreiheit? Was machen wir? Und wir haben uns darauf entschieden und darauf verständigt, dass wir uns für die Gewissensfreiheit einsetzen, dass jeder selbst entscheiden kann und dass kein Druck ausgeübt wird. Und in dieser Zeit gab es auch Menschen, die sehr unglücklich waren über unsere Entscheidung. Und ich weiß noch, wie jemand mich angerufen hat und mir gesagt hat, ihr habt keine Empfehlung gegeben, du bist persönlich für den Tod von Menschen verantwortlich. Ich habe mit ihm angefangen zu sprechen und versucht, der Person deutlich zu machen, dass wir sehr stark aufpassen müssen, welche Wortwahl wir benutzen. Und es mit einem anderen Beispiel im Versuch deutlich zu machen. Stell dir vor, in ein paar Jahren, wenn die ganze Klimadiskussion weiter zunimmt und man dann auf die Idee kommt, dass das Autofahren gefährlich ist, dann könnte doch die gleiche Argumentation kommen und man würde dir dann sagen, weil du Auto fährst, zerstörst du die Umwelt und du bist für den Tod von Menschen verantwortlich. Deshalb tu das lieber nicht, sag das lieber nicht. Um das abzuschließen, diese Verblendung, die Bibel beschreibt, die Menschen haben, die meinen, sie tun etwas Gutes, aber in Wirklichkeit machen sie etwas Gefährliches, beschreibt Jesus so in Johannes 16, Vers 2. Es kommt aber die Zeit, dass wer euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Das muss man sich ja mal vorstellen. Wie verblendet sind die Menschen, die Jesus hier beschreibt, dass sie sogar so weit gehen würden, um einer guten Sache willen, Menschen zu töten. Ja, deshalb mein Wunsch ist, vor Menschen anzuregen, darüber nachzudenken, nicht zu schnell zu agieren und zu sagen, du bist für den Tod von Menschen verantwortlich, du bist gefährlich, deshalb muss man dich einsperren, deshalb muss man dich bestrafen, deshalb muss man dich mit Strafen sozusagen dir auferlegen. Und die Bibel warnt vor der finalen Verblendung, dass man anderen sogar bereit ist, anderen Schaden zuzufügen, ihnen das Leben sogar zu nehmen. Ja.
Danke für die persönlichen Erfahrungen. Ich glaube, wir alle hier haben Erfahrungen gemacht, die uns irgendwie geprägt haben. Und ich bin dankbar dafür, dass wir auch hier die Dinge austauschen können. Ich möchte aber noch mal einen anderen Punkt ansprechen, ein anderes Thema anschneiden. Wir haben jetzt nach ungefähr 3 Jahren, hat sich ja unser Wissen allgemein über dieses Virus und auch über die Impfung vermehrt. Wir wissen heute ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt frage, wie ihr rückblickend denn die Kostenentwicklung dieser Impfkampagnen etc. bewerten würde, das sind ja Entscheidungen, die von der Regierung getroffen worden sind, ist es für euch nachvollziehbar? Ich möchte diese Frage direkt an Helge Köth stellen, als unser Wirtschaftsexperte in der Runde. Wie würdest du es beurteilen, die Kostenentwicklung in den letzten 3 Jahren durch die Impfung?
Ich glaube, ich muss ein paar Zahlen mal in den Raum stellen, dass wir alle wissen, wie sich die deutsche sozusagen, wie sich der deutsche Finanzhaushalt zusammensetzt. Wir haben aktuell eine also es geht jetzt 31.12.22, eine Staatsverschuldung von 2,4 Billionen Euro. Wir haben parallel dazu ein Bruttoinlandsprodukt von 3,88 Billionen Euro. Und das war was Interessantes, weil man hier sehr vorsichtig auch sein muss, welche Zahlen sind verlässlich. Die Welt am Sonntag hat im April einen Artikel dazu veröffentlicht und die Kostenanalyse für die Pandemie mal durchgeführt im Rückblick auf die letzten 3 Jahre. Und dort war entscheidend, dass sie zusammengetragen haben, dass 440 Milliarden an Kosten für diese 3 Jahre Pandemie aufgelaufen sind. 440 Milliarden Euro. Um das einordnen zu können, im Jahr 2020 betrug die Einnahmenseite des deutschen Bundeshaushaltes 311 Milliarden Euro. Einfach, dass man das mal so ins Verhältnis setzen kann. Und das zeigt, wie massiv die Kosten hier explodiert sind. Ich habe ein paar Zahlen mal rausgesucht und ich möchte die mit euch einfach kurz teilen, damit ihr einordnen könnt, wie setzen sich so die Hauptpositionen dieser 440 Milliarden Euro für die Pandemie-Geschehnisse zusammen. Der größte Posten, der dort genannt wurde in der Welt am Sonntag, war 66 Milliarden Euro für Wirtschaftshilfen von Unternehmen, auch für Profisportvereine oder für Kulturveranstaltungen. Das war die größte Position. Die zweitgrößte Position, das war so für diese Schutzausrüstung, wir kennen sie noch alle, haben wir noch in der Hosentasche stecken manchmal, für den Notfall, weil die Pandemie ja noch nicht vorbei ist. Also Schutzausrüstung, Impfung und Tests, insgesamt 64 Milliarden Euro. Dann der nächstgrößere Posten, 28 Milliarden Euro für das zweite Corona-Hilfe-Steuerhilfegesetz. Und zwar war das die temporäre Mehrwertsteuerverringerung, die wir erleben durften, und der Kinderbonus, der erhöht wurde. Dann gab es 24 Milliarden Euro für Kurzarbeitergeld. Und so der fünftgrößte Posten hier in dem Corona-Thema war 18,5 Milliarden für bereitgestellte Bettenkapazitäten in Krankenhäusern, weil ja viele, und das haben wir auch mitbekommen, Operationen nicht durchgeführt werden konnten, Menschen vertröstet wurden, keine Termine bekamen und dafür der Bund dann sozusagen den Krankenhäusern nicht Belegungszuschläge gezahlt hat, etc. Das haben wir in den Medien mitverfolgen können.
Darf ich mir eben, also ich habe die Zahlen jetzt mal aufgeschrieben, die du gerade genannt hast. Ich komme auf 66, 64, 28, 24, 18, 5. Das sind nicht mal 200 Milliarden Euro. Du, habe ich es richtig verstanden, dass du von 440 Milliarden Euro gesprochen hast?
Ja, habe ich.
Dann fehlen über 200 Milliarden. Wo sind die?
Man könnte jetzt vermuten, das sind so kleinen Positionen, die dann irgendwie namentlich nicht erwähnt werden, weil sie zu unbedeutend sind, statistisch und so viel Platz in Anspruch nehmen. Das ist aber nicht der Fall. Die allergrößte Position, die in diesem Zeitraum verbucht wurde, waren 86 Milliarden Euro und die wurden verbucht in der Corona-Krise. Jetzt müssen wir uns gut nochmal auf das konzentrieren, was Eugen Hartwig heute Morgen gesagt hat. Und zwar wurden diese in zwei Tranchen von 26 Milliarden und 60 Milliarden in 21 dann für den Klima- und Transformationsfonds zurückgestellt. Aber alles schon unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie, sodass man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, dass die Corona-Pandemie das Präludium für die Klimakrise war. Und das macht natürlich nachdenklich, wo man sagt, was haben diese Kosten damit zu tun? Wir spüren, dass es hier um größere Ziele geht und wir merken auch wenn wir nicht jeden Sachverhalt belegen können, weil uns das Wissen dazu fehlt, dass das gewaltig stinkt. Und das ist etwas, was mir schon Sorgen bereitet, weil ich glaube, wir müssen anfangen aufzuwachen. Also das, was uns in den Medien erzählt wird, sollten wir, genau wie uns die Bibel es empfiehlt, überprüfen. Ist das Wahrheit oder ist das Propaganda?
Ja, vielen Dank. Wir hatten ja vorhin schon gehört im Vortrag von Peter McCullough, dass wahrscheinlich da auch einiges an Klima auf uns zukommen wird. Ich glaube, Eugen Hartwig hatte das in seiner Predigt heute Morgen auch erzählt, wer dabei war. Es ist persönlich, muss ich sagen, es erschreckt mich, also zu hören, dass so viel Gelder unter Corona verbucht wurden und eigentlich in so einem Klima vorne wo versagt sind. Jetzt muss man sagen, die Dinge, die kamen auch alle ein bisschen plötzlich. Aber hätte es denn aus eurer oder vielleicht sogar aus deiner Sicht, ich glaube, die Frage muss ich wieder direkt an dich richten, hätte es denn aus deiner Sicht irgendwelche Alternativen gegeben, die jetzt, wie man die Kosten hätte, vielleicht gesundheitstechnisch besser einsetzen können, um die Kosten, die Allgemeinkosten zu senken?
Peter hatte ja schon jetzt im Laufe der Vorträge darüber gesprochen, dass schon sehr früh zu Beginn der Pandemie sie darauf gekommen sind, dass es Alternativen gegeben hätte. Wir haben das gemerkt, als zum Beispiel der Ex-Präsident Trump an Corona erkrankte, von seiner Altersklasse Hochrisikogruppe. Und für ihn waren plötzlich schon Medikamente verfügbar, weil der Impfstoff noch nicht da war zu der Zeit. Es war interessant, dass dort Menschen ungleich behandelt wurden. Warum darf ein Präsident mit Medikamenten behandelt werden, während man sagt, das ist gar keine Alternative für die Bevölkerung? Also es hat einen schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Es wären also deutlich billigere Variationen möglich gewesen, die aber politisch nicht gewünscht waren, weil man damit hätte wahrscheinlich von dem Biopharma-Komplex, von dem wir heute schon gehört haben, zu wenig verdient hätte. Und das bringt uns natürlich zu weiteren Fragen, dass wir sagen, was ist da passiert? Also es ging nicht wirklich um das Wohl der Menschen, es ging aus Wirtschaftsthemen, und das haben wir auch schon gehört, die Korruption, die hat 6000 Jahre Menschheitsgeschichte sozusagen schon überdauert, die hört heute nicht auf. Und wir lesen auch in der Heiligen Schrift, im Jakobusbrief, dass in den letzten Tagen, es wird explizit gesagt, die letzten Tage der Weltgeschichte, wirtschaftliche Eskalation passieren wird. Es wird passieren, dass die Armen von den Reichen ausgebeutet werden und dass Gott sagt, hier ist eine Grenze erreicht, ich greife ein. Vor dieser Grenzüberschreitung, wir nähern uns dieser Grenzüberschreitung immer mehr. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass das, was wir als Kirche schon über 150 Jahre verkündigen, zu sagen, es gibt aus Gottes Perspektive kostengünstige Variationen, um sein Immunsystem zu stärken. Wir betrachten das, vielen ist dieser Begriff bekannt, wir nennen das bei uns so kirchenintern die acht Ärzte. Das ist zusammengefasst unter dem Akronym wertvoll, also jeder Buchstabe steht für einen Arzt. W für Wasser, ist nicht so teuer, es kann sich, können sich die meisten leisten. E steht für Ernährung, meint hier eine pflanzenbasierte, vitaminreiche, mineralstoffhaltige und ballaststoffreiche Vollwertkost. Dann das R steht für Ruhe, dass man regelmäßig schläft, dass man nicht 7 Tage die Woche durcharbeitet, sondern wie Gott es vorgesehen hat, einen Tag, den Samstag, das hat er explizit in den 10 Geboten festgelegt, als Ruhetag beachtet. Das T steht für Trimmen, damit es vom Wort her besser passt, für Bewegung. Bewegung ist ein wichtiger Schlüssel, auch kostenlos für jeden Menschen. V für Vertrauen in Gott, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, in Zeiten, wo uns Angst gemacht wird, dass wir zuversichtlich sind, trotz der Umstände, die nicht gerade ja, ermutigend sind, trotzdem zu sagen, wir wissen, das, was hier passiert, muss auch an Gott vorüber und Gott hat zugesagt, dass er für uns sorgen wird. Dann gibt es das O, ohne Drogen, meint frei von allen Mitteln, die uns süchtig machen können, von Alkohol, vom Tabak, vom Nikotin, vom Koffein, alle Dinge, die uns süchtig machen können. Und heute können wir unter psychologischer Sicht noch andere Süchte hinzuzählen, außer die stofflichen Sachen, die uns da auch betreffen. Und die letzten beiden Aspekte, Luft und Licht, alles kostengünstige, in der Regel kostenlose, bis auf die Ernährung, Themen, die sich jeder Mensch leisten kann. Und eine Ausgewogenheit dieser Themen, die Gott in der Natur jedem Menschen zur Verfügung stellt, sind die besten Bereiche, wo wir präventiv unser Immunsystem stärken können und uns auf weitere Virenrunden, die uns vielleicht auch noch bevorstehen, wappnen können. Und ich glaube, das ist so einfach, nur damit lässt sich in der Pharmaindustrie kein Geld verdienen und deswegen hat man auch in der Pandemie davon nichts gehört. Aber ich glaube, das ist der Schlüssel, wie man hätte relativ billig jedermann sich auch vorbereiten können und auch agieren können, während die Pandemie losging, zu sagen, guckt mal, ob ihr ein paar Vitamintabletten kriegt, Vitamin D und alles, was dort propagiert wurde, das möchte ich jetzt gar nicht alles wiederholen. Alles relativ simpel und kostengünstig wäre das möglich gewesen.
Dankeschön.
Ich bin dankbar für das, was du gerade gesagt hast, lieber Helge. Ich denke, es ist auch wichtig und angebracht, über Finanzen zu sprechen und auch über die Kostenentwicklung. Für die Kirche oder für die Kirchen und Kirchenvertreter und Pastoren ist das gibt es aber einen anderen Wert, den wir auch im Fokus haben sollten. Das ist der Wert Vertrauen. Als Kirchenvertreter war ich auch gefordert, eine Entscheidung zu treffen. Beteilige ich mich als Kirchenvertreter an der Werbung für Medikamente? Oder manche nennen das ja auch eine Gentherapie, wie auch immer man das bezeichnet. Aber ist es die Aufgabe der Kirchen, Werbung für bestimmte Medikamente zu machen? Das ist ja eine Frage, eine wichtige Frage, die man sich stellt. Und das haben wir ja jetzt auch während dieses Tages ja oft gehört, was so einiges versprochen worden ist. Ich wiederhole es, verhindert Infektionen. Verhindert Übertragung, verhindert Hospitalisierung und Tod, keine mRNA in der Muttermilch, nur 2 Spritzen, großartig bei Varianten, ist sicher, keine Alternativen und es gibt am Ende eine Herdenimmunität. Jetzt stellt euch vor, Kirchenvertreter fangen an, das zu verkündigen und fangen an, Werbung für die Medikamente zu machen. Und dann trifft das nicht ein. Was sie dann verlieren, sind nicht so sehr die Finanzen, die ich im Fokus habe. Was sie dann verlieren, ist das Vertrauen der Menschen, der Bevölkerung. Und so war es für mich wichtig, dass ich gesagt habe, ich möchte biblische Werte verkündigen. Ich möchte das verkündigen, weil es Jesus Christus gesagt hat, weil darauf kann ich mich verlassen. Das kommt, ich sage mal, von Gott direkt. Und das ist meine Aufgabe, die ich als Pastor wahrnehmen möchte. Ich möchte bei dem bleiben. Und während dieser Zeit war ein Wert, der unter Beschuss gekommen ist. Das war die Gewissensfreiheit. Und da wollte ich mich einbringen und diesen Wert hochheben, damit jeder dann frei entscheiden kann. Weil ich wusste, das Vertrauen steht auf dem Spiel. Und das ist ein wichtiger Wert. Viel wichtiger als Finanzen.
Dankeschön. Dr. McCullough, darf ich Ihnen auch eine Frage stellen? Es brodeln ja schon wieder Gerüchte, dass es im Herbst auch hier in Deutschland jetzt ein ähnliches Szenario geben wird wie in den letzten Jahren. In einem Altersheim, nur ein paar hundert Kilometer von hier, in der Eifel, sind schon wieder die ersten Covid-Fälle aufgetreten. Wir werden jetzt wohl abwarten müssen, wie das da jetzt weitergeht, wie es sich weiterentwickelt. Aber aus gesundheitlicher Sicht stelle ich mir selbst die Frage, wenn Covid nochmal ausbricht, was können wir denn aus medizinischer Sicht allgemein tun, um uns gegen Angriffe seitens aller Krankheitserreger vorzubereiten? Was würden Sie Ihren Patienten empfehlen?
There are multiple predictions there'll be another pandemic.
Es gibt mehrere Vorhersagen dazu, dass eine weitere Pandemie auf uns zukommt.
I can tell you if there's another pandemic, it's likely to be a man-made virus.
Ich kann Ihnen euch sagen, wenn es noch eine weitere Pandemie geben wird, dann sehr wahrscheinlich wird es wieder ein menschengemachtes Virus sein.
The EcoHealth Alliance, which collaborated with US researchers and the Chinese, holds research grants for 60,000 infectious viruses.
Die EcoHealth Alliance, die auch mit chinesischen Forschern zusammengearbeitet hat, US-Forschern. What is a grant?
It's a grant, a research platform.
Mm-hmm. She's giving money to researchers?
They have received research to do this.
For 60,000 viruses?
Yeah, 60,000 okay. viruses.
Also sie haben Gelder erhalten für Forschungen über insgesamt 60,000 verschiedene Viren.
So if there's going to be another pandemic, it will look very similar to COVID.
Also wenn es noch einmal eine Pandemie geben wird, wird sie sehr ähnlich aussehen wie COVID.
So a safe assumption is that we will all get it.
Und wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass wir sie alle bekommen werden, die Krankheit.
Remember, the basis for masking, social distancing and lockdown is that we would avoid the virus.
Denken wir daran, die Begründung für die soziale Distanz, für Lockdown und für die Masken war ja, dass wir dem Virus aus dem Weg gehen, so.
No one avoided the virus.
Aber niemand konnte ihm aus dem Weg gehen.
So the presumption of avoidance needs to be disposed of.
Und deswegen dieser Ansatz, dass wir irgendwie das Virus umgehen, vermeiden könnten, davon müssen wir uns trennen.
The presumption that the vaccine will save the world was incorrect.
Die Annahme, die Impfstoffe würden die Welt retten, war falsch.
We should dispose of any presumption that a future vaccine is going to work.
Diese Annahme oder diese Anmaßung, so weit sollten wir nicht gehen. Das wird auch in Zukunft kein Impfstoff tun können.
What worked are nasal sprays and gargles and then early treatment.
Was wirklich funktioniert hat, sind eben Nasensprays, Gurgellösungen und eine möglichst frühe Behandlung.
Everybody should have at home a nasal spray and gargle using iodine or another proven substance to kill the infection.
Jeder sollte das zu Hause in der Hausapotheke haben, Nasenspray, eine Gurgellösung, entweder Jod oder einen anderen Wirkstoff, der diese Keime abtöten kann.
It takes just a few drops of iodine in a spray bottle or in a gargle in order to kill the virus.
Nur wenige Tropfen Jod im Nasenspray oder in einer Gurgellösung und das tötet die Viren ab.
And it works on all viruses.
Und das funktioniert bei allen Viren.
So far, every study examining the roles of vitamins and supplements was positive, particularly vitamin D.
Bis jetzt alle Studien, welchen Einfluss Vitamine und Ergänzungsmittel haben auf den Krankheitsverlauf, sind positiv. Sie bestätigen das. Und ganz besonders Vitamin D ist wichtig.
The other thing we learned is we learned that The elderly and the frail were vulnerable. They will be vulnerable again. It's up to us to take care of our elderly family members, not to rely on the government or anyone else.
Die andere Lehre, die wir mitnehmen können, ist, dass die älteren Leute und die Gebrechlichen, die in keiner guten Verfassung sind, die sind besonders gefährdet. Und sich um sie zu kümmern, müssen wir persönlich tun. Das können wir nicht der Regierung überlassen.
100% of what governments did in the last pandemic was incorrect.
100% der Regierungs-, der staatlichen Maßnahmen innerhalb dieser Pandemie waren falsch.
Trust your own instincts, your own common sense and doctors who are going out and battling the virus. That's the only people you can trust.
Verlasst euch lieber auf euer eigenes Bauchgefühl und auf den gesunden Menschenverstand und auf Ärzte, die sich, die eben erkennbar gegen das Virus auch arbeiten. Das sind die Leute, denen du vertrauen kannst.
Governments should completely stay out of pandemic response. Churches should stay open for their congregations and stay out of the politics of pandemic response completely.
Die Regierungen sollten sich eigentlich komplett da raushalten, wenn es darum geht, eine Pandemie zu bekämpfen. Gemeinden, Kirchen sollten offen bleiben für jeden und sich auch nicht in die Pandemiebekämpfung einmischen.
My final comment, expect another pandemic. We are being told by everyone it's going to happen.
Und mein Schlusssatz, rechnet damit. Es wird eine weitere Pandemie geben. Jeden, den wir fragen, der bestätigt das.
Dankeschön. Ich möchte eine etwas schwierige Frage stellen an alle. Nun, vor 75 Jahren wurde das deutsche Grundgesetz verabschiedet. In Artikel 2 Absatz 2 steht, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Nun, auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung wird das so erklärt. Der Artikel schützt die körperliche Unversehrtheit eines Menschen. Der Staat muss den Körper, den Geist und das Leben aller Menschen schützen. Scrollt man ein bisschen runter, liest man dort: Auch ein Arzt darf keinen Menschen an seinem Körper verletzen, wenn er das nicht will. Jeder Mensch entscheidet selbst, wie er mit seinem Körper umgeht. Zum Beispiel entscheidet er, ob er mit einer Untersuchung einverstanden ist. Auch dafür gibt es Vorschriften. Man muss zum Beispiel einer Operation schriftlich zustimmen. Und die Frage ist, wem gehört der Körper des Menschen? Gibt es Situationen, wo der Staat das Recht hat, über den Körper des Bürgers zu entscheiden? Und die schwierige Frage, was ist der Maßstab für eine solche Entscheidung? Kann das jemand beantworten? Dr. McCullough oder Eugen Hartwig?
Gut, ich würde dann natürlich als Pastor die Bibel zitieren. Ich denke, das ist naheliegend. Auf die Frage, wem gehört der Körper, kann ich kurz antworten, sicherlich nicht dem Staat. Das kann ich recht einfach beantworten. Der Körper, gehört nach der Aussage in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, gehört der Körper des Menschen, Achtung, da heißt es, oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört, denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Körper. Der Körper gehört Gott. Und Gott hat ihn erschaffen und uns übertragen, dass wir haben für unseren Körper Verantwortung. Das ist eine ganz klare biblische Aussage. Wir haben für unseren Körper Verantwortung. Von dem her ist, denke ich, diese Frage recht einfach zu beantworten. Der Körper gehört nicht dem Staat und der Staat muss auch die Grenzen respektieren, die Gott hier auch gegeben hat. Aber, das muss ich fairerweise natürlich auch sagen, berichtet auch die Bibel, dass der Staat, ich sage es mal so, auch Verantwortung hat. Das sehen wir zum Beispiel in 3. Mose Kapitel 13. Wenn dann jemand eine Krankheit hatte. Da ging es vor allem um Lepra. Und im Alten Testament hatte Israel auch, hat Gott eine Struktur geschaffen, eine Regierung sozusagen, die von Priestern geführt worden ist. Dann musste man zum Priester gehen, so wird es in 3. Mose 13 beschrieben. Der Priester hat dann einen untersucht und wenn Aussatz festgestellt worden ist, dann wurde man für eine bestimmte Zeit in Quarantäne gesteckt. Aber Achtung, sehen wir, wie der Ablauf war. Zuerst wurde man untersucht und dann wurde es festgestellt, also es ist ganz klar, und dann gab es Quarantäne. Was wir während der Corona-Zeit erlebt haben, ist, dass plötzlich alle Menschen potenziell krank waren und man braucht sozusagen nicht mehr zum Arzt zu gehen, um die Krankheit festzustellen, sondern man muss sich jetzt frei testen. Also man muss beweisen, dass man gesund ist. Also die Bibel sagt, du musst beweisen, dass du krank bist, das wird untersucht und dann wirst du in Quarantäne gesteckt für eine bestimmte Zeit. Wohingegen jetzt alle Menschen krank, potenziell krank sind und sich freitesten müssen. Also es gab einen Paradigmenwechsel. Stellt euch vor, wir würden das in unserem Rechtssystem anwenden. Ihr seid alle schuldig, bis ihr mir das Gegenteil beweist. Dann dürft ihr euer Leben leben. Nur erst dann. Und hier versuche ich zu sensibilisieren, weil auch von der Bibel her argumentiert worden ist. Ja, das ist in Ordnung. Ich glaube, es gab Elemente, die wir in der Bibel finden und es gab Elemente, die wir in der Bibel nicht finden. Und wir müssen da gut unterscheiden, damit wir Menschen nicht Schaden zufügen. Ja? Also das ist so ein bisschen eine kurze Antwort darauf.
Danke. Jetzt hat Sie eine Frage. Dr. McCullough und Jochen Wieland, wer zuerst? Ja.
In response to that, in our U.S. Constitution, we have what's called inalienable rights.
In der US-Verfassung gibt es unveräußerliche Rechte.
That means that each person in the United States, no matter what, is entitled to life, liberty, and the pursuit of happiness.
Und es heißt dort, dass jede Person, also völlig unabhängig, wer das ist, hat das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach Glück.
Therefore, the state has no role in one's pursuit of life.
Und das bedeutet, der Staat darf sich nicht darin einmischen, wie jemand sein Leben gestaltet, also dieses Streben.
Under no circumstances can a state assume it knows the best for one's personal life. Only one can determine that.
Unter gar keinen Umständen darf dem Staat das überlassen werden, dass er jemandem vorschreibt, was für sein Leben das Beste ist. Das muss eine persönliche Entscheidung bleiben.
In diesem Zusammenhang ist ein aus meiner Sicht extrem folgenschweres Wort gefallen. Und zwar von unserem Bundeskanzler, amtierend. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, mitten in der Pandemie kam die Aussage, ab jetzt darf es keine roten Linien mehr geben. Und diese Aussage geht nicht in einem Rechtsstaat. In einem Rechtsstaat gibt es immer rote Linien. Es gibt rote Linien. Und wenn ich dazu den Ex-Verfassungsrichter Papier erwähnen darf, er selber sagt es, also Verfassungsrichter, Ex-Verfassungsrichter, es muss immer rote Linien geben für den Staat. Und er spricht mehrfach, er attestiert es unseren Staat, er schreibt von einer autoritären Versuchung, der die Politik verfallen sei in der Corona-Zeit. Und der Staat hat sich teilweise aufgeführt wie ein autoritärer Fürsorge- und Untertanenstaat. Ja? Fürsorge- und Untertanenstaat. Wenn ich nur Fürsorge walten lassen muss, dann nehme ich den Leuten ihre Eigenverantwortung. Und ich mache sie nicht zu freien Bürgern, was wir eigentlich sind, sondern ich mache sie zu Untertanen. Und in diesem Sinne, aus meiner Sicht, enorm wichtig, dass jeder von euch weiß, es gibt rote Linien. Ich glaube, die hat jeder von euch. Also ich glaube, wir haben rote Linien für unser persönliches Leben. Ich würde zumindest sagen, wenn ihr keine habt, dann sucht welche. Ja, weil das wäre aus meiner Sicht fragwürdig, wenn ihr keine roten Linien habt. Ja, ich würde sagen, in der Familie gibt es rote Linien. Und es gibt natürlich auch in der Gesellschaft, in einem Staat rote Linien. Also wenn jemand so spricht, dann ist das autoritär. Das ist nicht mehr demokratisch. Und da erwarte ich von einer demokratischen Zivilgesellschaft, die wir sind, dass wir im Grunde genommen hier laut werden und sagen, stopp, so geht es nicht, weil wir Bürger sind und keine Untertanen.
Dankeschön. Das Grundgesetz hat ja auch sozusagen die Funktion, soll ja auch den Bürger vor staatlichen Übergriffen schützen. Danke. Nun, viele Personen haben in der Vergangenheit aufgrund von Angst einer Covid-19-Übertragung Dinge getan, die sie wahrscheinlich ohne diese Angst nie getan hätten. Einige ließen sich gegen ihren Willen impfen oder betrieben starke Impfwerbung. Manche wurden von ihren Familien ausgeladen, andere besuchten ihre Familien gar nicht mehr, ob zu Hause oder in Heim. Andere trugen allerorts Staubschutzmasken oder sogar mehrere übereinander. Wieder andere spielten sich als, wenn ich das Wort sagen darf, als Blockwart auf, indem sie potenzielle Gefährder aufspürten und anzeigten. Feierlichkeiten, gemeinschaftliches Schlittenfahren im Winter und manch Kindergeburtstag bekam Polizeibesuch. Nun, wir hatten schon darüber gesprochen, was solche Ängste mit Menschen und mit der Gesellschaft machen. Aber ich möchte ganz gerne fragen, werden Narben zurückbleiben in der Gesellschaft, jetzt auch nach dieser Pandemie oder am Ende dieser Pandemie? Und was ich gerne wissen würde, wird die Gesellschaft wieder genesen? Wenn ja, was können wir denn dazu tun, um die Gesellschaft wieder zu heilen?
Ich möchte dazu was sagen. Was wichtig ist aus meiner Sicht, aus der Verhaltenswissenschaft, dass wir das alle wissen. Es gibt ein Lerngesetz. Das heißt, Vermeidungsverhalten verstärkt die Angst. Ja? Als Beispiel, wenn ich Angst habe vor einem Hund, das gibt es, ist weit verbreitet, vielleicht sind hier Leute unter uns, die auch Hundeangst haben, Angst vor Hunden, und er kommt auf mich zu, und was machen die Menschen, die Angst haben vor Hunden? Sie wechseln die Straßenseite. In dem Moment, wo sie die Straßenseite wechseln, geht die Aufregung runter und man hat das Gefühl, oh, die Gefahr ist vorbei, super, jetzt geht es mir wieder gut und laufen weiter. Was passiert am nächsten Tag, wenn wir die gleiche Strecke gehen und der Hund kommt wieder auf uns zu? Die Angst ist nicht weniger, sie ist noch ein Tick mehr. Also das ist ein Aufschaukelungsprozess, Vermeidungsverhalten verstärkt die Angst. Jedes Mal, wenn wir vermeiden, wird die Angst nicht schwächer, sondern sie wird stärker. Unsere Lösung liegt in der Konfrontation, auch wenn es hart ist, in der dosierten Konfrontation, je nach Nervensystem des Betreffenden. Was ist in der Pandemie passiert? Genau dasselbe. Uns wurde massiv Angst gemacht. Die Menschen haben sich auch verängstigen lassen, viele, die meisten. Und dann kommt es zu solchem Übertreibungsverhalten, weil Vermeidungsverhalten die Angst verstärkt. Also meine Staubschutzmaske hilft mir ja gar nicht, vielleicht helfen mir zwei oder drei. Vielleicht hilft mir eine Plastiktüte, vielleicht hilft mir eine Gasmaske. Und dann konnte man ja wirklich die skurrilsten und absurdesten Dinge beobachten. Und es ist auf der einen Seite lustig und komisch, aber für die Betreffenden da drin, unter dieser Schutzkluft, wenn man da jetzt Mitgefühl hat, dann haben die ja eine massive Angst, eine Todesangst. Deswegen schützen die sich so. Und von daher ist so wichtig, wir brauchen, wenn wir einen Virus besiegen wollen, dann brauchen wir Vertrauen, wir brauchen Mut, wir brauchen Zuversicht und nicht Angst. Und deswegen rede ich unbedingt davon, dass wir, hätten wir quasi eine andere Gesundheitspolitik gemacht, der Peter hat davon schon einiges gesprochen, dann hätte ganz, ganz viel an Schaden vermieden werden können. Und von daher, was auch immer auf uns zukommt als nächstes, ich würde sagen, be ready, seid bereit. Und okay, wir können nicht verändern, dass der Wind bläst, aber wir können ändern, wie wir die Segel setzen, sagt ein Sprichwort. Und von daher müssen wir, glaube ich, überlegen, wie kann ich jetzt in dieser Situation mein Segel setzen und nicht das Segel streichen und mich treiben lassen, weil dann wird es mitunter lebensgefährlich.
Dankeschön.
Du hast die Frage gestellt, Wird die Gesellschaft wieder genesen? Und wenn ja, was können wir dazu beitragen? Von der Bibel her argumentieren kann ich nur sagen, man muss den Menschen das geben, was ihn glücklich macht, was ihn auch psychisch genesen lässt. Und das ist die Bibel ja eindeutig. Was macht den Menschen krank? Das sind Lügen, das ist Druck und Zwang. Und was hilft dem Menschen? Naja, das ist Wahrheit. Wahrheit hilft dem Menschen. Freiheit hilft dem Menschen. Die Möglichkeit, sein Gewissen zu nutzen, das hilft dem Menschen. Und das ist interessant, genau da ist das, was Jesus immer wieder verkündigt. Alleine wenn wir studieren, wie oft Jesus sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Er ermutigt uns, unser Gewissen zu benutzen, Entscheidungen frei zu treffen. Er schenkt uns Wahrheit, er schenkt uns Freiheit. Die Bibel ist voll davon. Also es ist interessant, das ist die Umgebung, die Jesus für uns schaffen möchte, während sein Widersacher genau das verhindern möchte. Also, was möchte ich, was können wir dazu beitragen? Indem wir biblische Werte ausleben und verkündigen. Das hilft den Menschen und auch einer Nation zu genesen.
Dankeschön. Unter unser Thema Freiheit finden, möchte ich Eugen dich auch gleich nochmal direkt ansprechen. Ich persönlich hätte mir gewünscht in dieser Pandemie, dass ich die Justiz im Sinne der Menschenrechte und auch die Kirchen stärker positioniert hätten, um sowohl Staatsvertretern als auch der allgemeinen Bevölkerung Grenzen aufzuzeigen, damit in dieser allgemeinen Hysterie nicht das Gemeinwohl und die Menschlichkeit auf der Strecke bleiben. Ich meine, wie seht ihr das? Hätten Justiz und Kirchen einen anderen Kurs einschlagen müssen? Darf ich das direkt an dich stellen?
Also in erster Linie versuche ich natürlich auch selber als Kirchenvertreter mein eigenes Handeln zu reflektieren. Habe ich immer richtig gehandelt? Bin ich immer gut und richtig mit den anderen Menschen umgegangen? Als die Zeit kam, dass die Impfung rauskommen sollte, mussten wir auch als Kirchenleiter, auch bei uns in unserem Gremium, auch eine Entscheidung treffen. Was machen wir? Geben wir eine Empfehlung? Geben wir keine Empfehlung? Wie gehen wir einfach damit um? Und bei uns, also in unserer Diskussion, ergaben sich vier Optionen, was wir tun können. Nichts tun, also einfach schweigen, eine Empfehlung geben, keine Empfehlung geben oder die Entscheidung der Gewissensfreiheit des Einzelnen zu überlassen und die Gewissensfreiheit zu stärken. Ich persönlich glaube, dass Nichts tun das Fatalste ist, was man als Leiter tun kann in einer Krise. Ja, man muss was tun. Also ich denke, das ist wichtig. Dafür ist man ein Leiter. Ich habe das aber vorhin schon erläutert, dass die Empfehlung von Medikamenten aus meiner Sicht, aus meinem Bibelverständnis, nicht zu der Aufgabe von Kirchenvertretern gehört. Das ist nicht unser Auftrag, den ich aus Matthäus 28 herauslesen kann. Ich sollte das Evangelium verkündigen, so wie es Jesus beschrieben hat. Und als dann der Dezember 2021 kam, war ich in einer angespannten Situation. Dann kam Januar und es kam die Situation, dass 3G im Gottesdienst eingeführt werden sollte bei uns in Baden-Württemberg. Ich muss euch sagen, das war die außergewöhnlichste Zeit, so, wo ich einen enormen Druck gespürt habe. Weil plötzlich ich merkte, die Absicht der Regierung und mein Gewissen stehen in einem Konflikt, in einem außergewöhnlichen Konflikt. Denn als Pastor sollte ich ja die bekannten Texte predigen, Matthäus 11, Vers 28 zum Beispiel, wo Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gleichzeitig sollte ich aber an der Tür in der Kirche checken, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. Und dieses Verständnis, dass eine Impfung die Voraussetzung ist, um das Wort Gottes zu hören, das widerspricht all dem, was ich aus der Bibel erkannt habe und meinem Gewissen. Ich kann das nicht umsetzen. Und ich weiß noch, wir haben damals auch unsere Pastoren zusammengerufen und ich habe als Leiter in der Kirche das auch offen artikuliert. Ich kann es nicht und ich werde es auch nicht machen. Es gab eine Diskussion pro und contra, aber mir war es wichtig, das offen zu diskutieren. Und wir haben uns dann auch als Leitung, als Vorstand auch entschieden, gegen diesen Plan der Regierung gerichtlich vorzugehen. Es war keine einfache Entscheidung, ich möchte das ganz klar artikulieren. Es war keine einfache Entscheidung. Und wir haben die Regierung im Vorfeld kontaktiert und gesagt, es war ein Sonntag, wir planen das, am Mittwoch diesen Antrag beim zuständigen Gericht einzureichen. Am Sonntag war das. Am Montag habe ich einen Anruf vom Staatsministerium bekommen. So schnell habe ich noch nie eine Antwort bekommen. Am Montag wurde ich angerufen und ich sage es euch, die Kommunikation war sehr angenehm mit der zuständigen Person und sie hat mir kommuniziert, die Regierung arbeitet schon an einer Änderung und sie werden diesen Passus rausnehmen. Es ist kein Verdienst eines Menschen. Die Gebete im Vorfeld und das Eingreifen Gottes haben uns in unserer Situation geholfen, hier die biblischen Werte hochzuhalten. Und Gott hat dafür gesorgt, dass dann diese Grenze nicht überschritten worden ist. Und ich bin sehr dankbar dafür. Sehr dankbar dafür.
Dankeschön. Jochen, ja.
Ich unterstütze das voll, was du gesagt hast, Eugen. Bin dankbar dafür. Du hast vorher gefragt, werden Narben zurückbleiben? Und ich würde sagen, ja, und jetzt sind wir in einer sehr entscheidenden Situation. Wie geht es weiter? Wie entwickelt es sich weiter? Also, wir müssten ja eigentlich heilen. Es wurde politisch immer verleugnet, dass wir eine Spaltung der Gesellschaft haben. Es hieß immer, nein, haben wir nicht, kann ich nicht erkennen, obwohl wir sie haben. Und jetzt will ich eine psychologische Studie zitieren, im November 2022 publiziert. Da haben genau, das sind Regierungspsychologen, die da angestellt sind, und genau die haben das herausgefunden, jetzt selber. Aha, ah, doch, die Gesellschaft wurde stark polarisiert durch die Corona-Maßnahmen. Wir haben eine gesellschaftliche Spaltung. Also, wissenschaftliches Ergebnis seit November 2022. Was ist die Schlussfolgerung daraus, aus dieser Studie? Die Schlussfolgerung ist nicht, wir sollten vielleicht über die Maßnahmen nachdenken, ob die gespalten haben. Sondern die Schlussfolgerung ist, und die Autorin der Studie sagt jetzt selbst dazu, ja, das, wie wir das jetzt interpretieren, ist etwas kontraintuitiv. Interessantes Wort, kontraintuitiv. Weil intuitiv würde man nämlich auf etwas anderes kommen. Aber sie schlagen vor, als Schlussfolgerung, dass es eine Polarisierung gab, nämlich mit dem Ergebnis, ist auch wichtig, die Ungeimpften sind in dieser Studie die deutlich toleranteren zu Geimpften und Ungeimpften. Sind die Ungeimpften toleranter? Die Geimpften sind deutlich weniger tolerant den Ungeimpften gegenüber und nur solidarisch ihrer Gruppe gegenüber. Also den Geimpften. Die Geimpften unter sich sind tolerant, zu den anderen sind sie eher intolerant, kam raus. Und jetzt ist das kontraintuitive Ergebnis, ja, wir sollten erneut eine Impfpflicht auf den Tisch bringen. Denn wenn wir alle geimpft sind, dann gibt es keine Spaltung mehr, dann sind wir alle gleich. Und jetzt mein Kommentar dazu. Wenn Wissenschaft kontraintuitiv antwortet, nicht das, was ein Bauchgefühl sagt, wo man intuitiv sagt, wenn wir Narben heilen wollen, dann dürfen wir doch das, was die Narben hervorgerufen hat, die Wunde, die gerissen wurde, die dürfen wir doch nicht wieder neu aufmachen. Wir müssen doch gerade absolut dafür sorgen, dass es keinen Impfzwang gibt, weil das hat verletzt. Aber als Antwort kommt, doch, wir müssen die Impfpflicht wieder neu diskutieren. Und da sage ich, Das ist nicht mehr gesunder Menschenverstand, das ist leider wissenschaftlich verbildet und das gibt es.
Vielen Dank, Jochen Wieland. Dieser Rubrik Angstfrei Leben möchte ich jetzt nochmal eine Frage an Helge Kühls direkt richten. Im Hinblick auf die jüngsten Entwicklungen während der Pandemie nehmen immer mehr Menschen an, dass aufgrund der parallelen Bereicherung von wenigen, der immer stärkeren Überwachung seitens der Staaten und des Eingrenzens von Versammlungs-, Presse- und Redefreiheit hier nur eine Verschwörung als Antwort auf die Frage nach dem Warum gefunden werden kann. Wie bewertet ihr das? Und vielleicht darf ich die Frage direkt an dich stellen, Helge Kühls.
Also ich glaube, Verschwörung gab es zu allen Zeiten, wo es Sünde auf dieser Erde gab. Selbst die Bibel ist voll davon, von Verschwörungsgeschichten. Ich erinnere an eine Geschichte, wo sich Leute verschworen hatten, nichts mehr zu essen, bis sie Paulus umgebracht hatten und es dann nicht schafften und vermutlich dann irgendwann doch wieder angefangen haben zu essen. Und das zeigt, dass wir auf der einen Seite sehr vorsichtig sein müssen, nicht hinter jeder Information Misstrauen zu sehen. Auf der anderen Seite müssen wir realistisch auch sehen, dass genau diese Realitäten, wo Korruption herrscht, herrschen auch Verschwörungen. Das gehört zusammen. Und wo Leute um Macht und Geld kämpfen, da ist das an der Tagesordnung. Und es wäre naiv zu glauben, das gibt es in unserer Gesellschaft nicht. Ich glaube, wenn man die finanziellen Gewinner der Pandemie anschaut, dann ist es sehr, sehr erschreckend, was da passiert ist. Es gab viele Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen, die in den Konkurs getrieben wurden, die in finanzielle Abhängigkeiten getrieben wurden. Man hat dann versucht, ihnen mit Krediten weiterzuhelfen. Nur wenn man schon eine Schieflage hat, hilft langfristig auch Kreditgabe nichts. Und da haben wir schon gespürt, was passiert eigentlich in unserer Gesellschaft in der Pandemie? Auf der einen Seite wird systematisch durch Gesetze, die nicht gerecht waren, werden bestimmte Gruppen benachteiligt in Unternehmen und andere bevorzugt. Wir haben das ganz praktisch wahrscheinlich alle erlebt. Wir durften in Supermärkte gehen. Die Supermärkte, die hatten sozusagen eine Vorrangstellung. Man konnte alles kaufen, das ganze Sortiment. Wenn man in Läden ging, die 80% des gleichen Sortiments sozusagen die 80% des gleichen Sortiments in den Regalen hatten, waren diese verpflichtet, alle Sachen außer die Lebensmittel abzudecken. Das heißt, die durften es nicht verkaufen. Und was dort passiert ist, kann man sich eins zu eins schnell zusammenzählen, dass dort viele Unternehmen wirklich Insolvenz anmelden mussten, obwohl sie die gleichen Chancen hätten haben können wie andere. Und das bedeutet, hier ist etwas vermutlich nicht aus Versehen geschehen. Also das, da muss schon so viel Zufall und Pech dabei sein und so viel Druck, dass man sagt, das ist von der Wahrscheinlichkeitsrechnung so unwahrscheinlich, dass hier nicht gezielt auch gehandelt wurde, dass wir schon die Frage stellen, hier ist irgendwas, was wir nicht immer belegen können, ähnlich wie beim 11. September, als wir in New York die Katastrophe hatten, dass die Geschichten, die uns in den Medien erzählt worden sind, keine logischen Erklärungen bieten, um alle Sachverhalte sauber zu erklären. Und trotzdem können wir nicht beweisen, was war da, weil uns Informationen fehlen. Das Gleiche ist hier und deswegen halte ich mich sehr zurück, hier irgendwelche Fantasien zu entwerfen. Was könnte da wirklich passiert sein, wenn ich die Informationen nicht habe?
Aber lass mich da noch eine Frage nachwerfen. Wie würdest du die signifikante Vermögensentwicklung einiger Impfhersteller erklären und deren Verflechtung in Politik und Wirtschaft? Ist das nicht, dass das für eine Verschwörung nennt? Entschuldige, wenn ich das Wort hier reinwerfe.
Also, wenn wir uns die großen Gewinner der Pandemie anschauen, die Milliardengewinne gemacht haben, ich nenne jetzt mal ein paar Unternehmen exemplarisch, ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben Amazon gehabt, wir haben IBM gehabt, wir haben Google gehabt, wir haben Microsoft gehabt. Die Gates Foundation ist ja nichts Unbekanntes hier, auch in den Tagen schon gewesen. Dann kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, warum profitieren genau diese Unternehmen, wo die Leute schon jahrelang in den Vorbereitungen und Planungen für das Pandemiegeschehen involviert waren. Ich glaube da nicht mehr an Zufall. Es gab Unternehmen, die unter der Pandemie dann sozusagen erst zum Erfolg kam, also sprich bestimmte Pharmaunternehmen,
wo wir heute von Peter auch gehört haben, es gab ganz, ganz viele Unternehmen, die an der Impfstoffentwicklung sozusagen beteiligt waren, aber es waren ganz wenige Unternehmen, die nachher Zulassungen bekommen haben. Es gab bestimmte Impfstoffe, die nicht diese mRNA-Technik verwendeten, nach denen immer auch gesucht wurde, gefragt wurde, gibt es Impfungen mit Totimpfstoffen? Und das hat gedauert, fast 2 Jahre, bis dann mal irgendwas kam, wo schon die ganzen Varianten viel milder geworden sind. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was passiert hier? Man muss auch gucken, was macht die Regierung dort? Die Regierung kauft Impfdosen in wirklich Unmengen, wo sie selber auf der anderen Seite ihre Fachleute haben, die immer sagen, wir werden Varianten kriegen. Wo man weiß, dass diese Impfstoffe, die wir gerade gekauft haben, in der Menge in 3 Monaten schon gar nicht mehr helfen, weil wir sie anpassen müssen. Und dann stellt man sich die Frage, warum gibt man so viel Geld aus sehenden Auges, wenn man auf der einen Seite schon von den Wissenschaftlern, von unseren Mediengesichtern hört, da kommt was, da kommt Omikron, da kommt Delta, was da alles dann auch für Namen im Umlauf waren. Und man gibt Milliarden dafür aus und hat Verträge, die man nicht veröffentlichen darf, wo man dem Hersteller zubilligt, seine Gewährleistungshaftung sozusagen nicht übernehmen zu müssen, wenn dort irgendetwas passiert. Und das macht mich schon nachdenklich, dass man spürt, war da Vetternwirtschaft im Spiel? Ich kann es nicht ausschließen, ich kann es nicht beweisen. Oder gab es vielleicht eine andere Agenda, dass man versucht hat, Impfabos irgendwie den Menschen aufzudrücken oder ein sogenanntes Credit-System zu etablieren? Und wir haben gemerkt, während die sozusagen die Variation dieses Viruses nicht milder geworden und das vehemente Bestreben der Bevölkerung dagegen aufzubegehren durch Demonstrationen weltweit, hätten wir heute, glaube ich, diese Systeme, die in jedem Handy verfügbar wären, wo wir schon einen Schritt weiter sind. Und ich vermute, dass die nächste Pandemie kommt, genau diese Lücke schließen wird, die hier nicht geschlossen werden konnte, weil man bestimmte Widerstände nicht erwartet hatte in der Höhe.
Dankeschön. Wir erreichen demnächst die 90 Minuten. Ich wollte sie nicht überschreiten, aber wir
wären noch ein bisschen. Eine kurze Anmerkung zu dem, was Helge gerade gesagt hat. Uns sollten bestimmte Entwicklungen in der jetzigen Zeit nicht überraschen. Die Bibel sagt das ja alles voraus. Man muss ja nur Jakobus 5 zum Beispiel durchlesen, wie sich die Entwicklung zwischen Reich und Arm entwickeln wird. Aus Zeitgründen lese ich es nicht vor, aber dort heißt es, da spricht die Bibel über die letzten Tage der Weltgeschichte. Wortwörtlich steht es da. Und was uns auffällt, ist, dass sich 2 Linien entwickeln, die Armen und die Reichen. Der Mittelstand scheint verschwunden zu sein. Es muss uns deutlich sein. Also die Frage, wer hat während der Corona-Krise finanziell am meisten profitiert? Das waren die großen finanziellen Unternehmen. Wer hat am meisten gelitten? Natürlich die ganz Schwachen. Aber wer hat es genauso schwer gehabt? Das war der Mittelstand.
Die Impfpreisentwicklung euch nochmal vorlesen, dass wir wissen, was haben so die Impfdosen gekostet am Anfang. AstraZeneca, Impfdosis 2,30 Euro. Johnson & Johnson, 7 Euro. BioNTech, Pfizer, 15,50 €. Novavax 18,20, Moderna 19,50. Das waren die Anfangspreise. Man sieht, hier ist eine riesige Spanne. Ein Jahr später wurden die Preise bei Moderna und Pfizer, die ja die Marktführer dann waren, um 50% erhöht. Also da sieht man die Profitgier. Ich glaube, die sich am meisten gefreut haben neben den Unternehmen, war die Stadt Mainz, wo BioNTech beheimatet ist, über diesen riesen Steuerüberschuss. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte dieser Stadt. Und ich möchte diesen Gedanken abschließen. Ich glaube, dass wir trotz all dieser Widrigkeiten, die wir hier erkennen können und wir machen die Augen nicht zu, Trost finden, dass diese Dinge passieren müssen. Denn die Bibel sagt es uns voraus. Ich ermutige jeden mal, das Buch der Offenbarung zu studieren. Und für wen das zu kompliziert ist, der darf sich gern auch an Menschen wenden, die hier in seinem Umfeld sind oder auch Leute aus unserer Kirche fragen, wenn er dort Erklärungsbedarf hat. Aber es wird uns gesagt, in Offenbarung Kapitel 13, Kapitel 17 und Kapitel 18, dass es eine Allianz geben wird Die Bibel benutzt das Bild der Könige der Erde, also der Machthaber, der Regierungspräsidenten. Das ist das, was Peter gesagt hat. Es gab keine Regierung, die nicht mitgemacht hat. Alle konzentrieren ihre Macht und helfen mit beim Aufbau einer neuen Weltregierung. Das ist das Ziel. Und wohin das alles führt in der Klimadiskussion, um so ein paar Beispiele zu nennen, ist der Weg, den Leuten Mobilität zu entziehen. Es geht darum, dass man in kleinen Communities nur noch lebt, sich nicht mehr wegbewegen kann und wirklich wie im Mittelalter sozusagen sein Dorf nicht verlässt und kontrollierbar ist, in Abhängigkeit gerät. Das sind nur Beispiele, die einfach in der Planspieltheorie dieser Leute auf der Agenda stehen, was sie mit uns vorhaben und alles zum Gemeinwohl, um das Klima zu retten. Und wir wissen aus der Prophetie, dass der Konflikt des Klimas nicht das Ende ist, sondern dass der letzte Konflikt in dieser Weltgeschichte auch um eine globale Krise geht, wo es um die Krise geht, an welchem Tag darf angebetet werden. Und ich glaube, das sollten wir im Fokus haben. Wenn dieser Punkt erreicht wird und das durch die Medien geht, dann wissen wir, dass die Wiederkunft Christi nah vor der Tür steht. Und ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern.
Vielen Dank. Helge Kölzer, sprichst du was an mit der Offenbarung, was da in Zukunft kommen wird? Wenn man sich jetzt die Prognosen der gesellschaftlichen Entwicklung anschaut, also zur aktuellen Klimadebatte, die Wirtschaftslage in Deutschland, die kriegerischen Entwicklungen in der Welt, müsste einem doch eigentlich Angst und Bange werden. Also wenn man das alles sieht, was gerade global parallel abläuft. Jetzt meine Frage an euch, wie geht ihr mit diesen Entwicklungen eigentlich um? Weil wir sitzen ja oder wir leben alle auf der gleichen Welt.
Also mich ermutigt da eine Aussage Jesu. Er sagt, wenn ihr seht, dass diese Dinge sich alle erfüllen, die nicht schön sind, dann erhebt eure Häupter. Seid zuversichtlich, wo die Menschen Angst haben. Denn ihr wisst, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich gehe mit euch durch die Krisen. Ihr dürft mit all euren Nöten zu mir kommen. Ich werde euch versorgen, auch mit den nötigen Sachen, wenn Leute euch durch Repressalien sogar das Kaufen und Verkaufen verbieten werden und am Ende sogar versuchen, die Leute, die sich dem System nicht beugen wollen, zu töten, sagt Christus, ich stehe für euch ein. Und das ist etwas, wo wir sagen, was mir Zuversicht gibt, nicht so sehr auf die Probleme zu schauen, auf das, was kommt, sondern auf den zu schauen, der kommt, Jesus Christus.
Morgen. Ich möchte eine persönliche Erfahrung erzählen. Ich versuche sie kurz zu halten. Ich habe ja gesagt, dass ich am Anfang der Corona-Krise auch Angst erlebt habe. Daraus mache ich kein Geheimnis. Und ich habe auch Druck erlebt, als das Ganze dann auch in die Diskussion mit dem Impfzwang sich dann gesteigert hat. Und mein Kollege und ich und auch andere Kollegen, wir sind ja zuständig auch für Mitarbeiter. Wir haben Institutionen, die wir leiten. Und dann stellte sich natürlich die Frage, was passiert hier, wie geht es weiter, wie geht es auch für mich persönlich weiter, wie geht es mit meinem Gewissen weiter, hier sind Entwicklungen, die kann ich nicht mehr mitmachen. Und ich erlebte einen unglaublichen Druck. Und ich weiß noch, ich fuhr, das war Dezember 2021 und ich fuhr im Auto und habe diese Sorgen, diese Angst in meinem Herzen gehabt und ich habe das gemacht, was ich aus der Bibel kannte, ich habe das dem lieben Gott erzählte ich, ich habe gebetet und ihm meine Angst vorgebracht und dann passierte etwas. Er erinnerte mich an eine Passage, die ich schon so oft gepredigt habe, aus Matthäus 7. Es geht dort um diesen engen Weg und den breiten Weg. Da heißt es, geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Und im Moment, als er das durch diese Passagen, durch diese Bilder zu mir gesprochen hat, habe ich gemerkt, mein Herz hängt noch an einigen Dingen. Und ich sage es hier ganz offen, wir sind vor kurzem damals umgezogen, wir haben eine schöne Immobilie gefunden mit einem schönen Garten, meine kleinen Kinder. Und ich habe mir so das vorgestellt, wie ich jetzt das Leben so richtig genießen werde. Und dann natürlich meine Position als Leiter einer Kirche. Ich wollte das doch nicht riskieren. Und das wurde dann, das hat Gott mir so offenbart, das ist, woran dein Herz hängt. Und als ich das erkannt habe Und in diesem Moment im Auto, das dem lieben Gott übergeben habe, dass der Wohlstand, meine Pläne für die Zukunft und meine Position für mich keine Relevanz mehr haben, dann habe ich die Angst verloren. Und konnte dann Dinge tun, die ich vorher nicht konnte, weil ich plötzlich gemerkt habe, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und weil ich nichts zu verlieren habe, war ich mutiger und entschlossener, das zu verkündigen, was die Bibel in einer Krisenzeit auch sagt. Und das hat bis heute angehalten. Also ich kann euch einfach nur ermutigen, wenn unser Herz an etwas hängt, an materiellen Sachen, so wie es bei mir war, dann wird uns Angst, dann forciert das die Angst, weil wir sonst Angst haben, das Materielle zu verlieren. Aber wenn unser Herz nicht an materiellen Dingen hängt, sondern an biblischen Werten, die Jesus verkündigt, dann können wir das tun, was Helge gerade gesagt hat. Dann können wir unsere Häupter erheben und uns auf etwas freuen, was viel besser ist als das Materielle. Und dafür bin ich dankbar.
Okay, wir haben, sind das noch zwei Meldungen hier? Dann noch ganz schnell. Ja.
Ich will ganz kurz drei Mechanismen noch erwähnen, die stattgefunden haben, in denen wir uns bewegt haben. Also wo es auch jeweils drei psychologische schöne Experimente dazu gibt, aber die kann ich jetzt nicht weiter erläutern. Aber es geht um Konformität, es geht um Gehorsam und es geht um eine quasi um ein Freiluftgefängnis. Ja? Zu allen gibt es Studien und oder Experimente. Wie reagieren Menschen? Wie lassen wir Konformität entstehen? Gruppenzwang. Und dann natürlich auch, und das haben wir gesehen, also wir haben gesehen, was Gruppenzwang macht. Wir haben es gesehen in der Corona-Zeit. Und wie viele Leute sind auch dem Gruppenzwang erlegen, weil sie es nicht ausgehalten haben. Und jetzt natürlich die wichtige Frage, wie können wir dem Gruppenzwang der Konformität entgegenwirken? Und da möchte ich beim Eugen anschließen. Wir können den Konformitätsdruck senken, wenn wir uns melden, wenn einer aufsteht und sagt in einer Gruppe, ich sehe das anders, dann trauen sich eventuell andere, sich einzuscheren. Ja, ich sehe das auch anders. Und wenn wiederum diese soziale Unterstützung, oh, er sieht es auch anders, er sieht es auch so, dann kommt vielleicht noch jemand dazu und dann kann es eine Bewegung geben, dann kann was gedreht werden. Ja, plötzlich passen wir uns nicht mehr an, wir überanpassen uns nicht mehr. Und von daher, das wünsche ich uns enorm, auch als Christen, ja, dass wir laut werden in der Form, dass wir gesehen werden von links und rechts, von unserem Bruder und Schwester. Der so sieht er das. Mensch, das, ich sehe das ähnlich. Und dann kann man sich vernetzen, dann kann man zusammenkommen. Und dann kann man quasi Gemeinde bauen und wachsen und stärker werden. Und dann ist man gar nicht mehr unbedingt immer in dieser Minderheitsposition, in der man meint zu sein. Nur man schweigt, alle schweigen und die Stimme, die es durchaus gibt, wird nicht gehört. Von daher, seid laut, meldet euch, sagt eure Position, traut euch, schweigt nicht, geht nicht ins Schweigen. Jesus hat gesagt, fürchtet euch nicht und verkündigt das Evangelium. Und in diesem Sinne heißt es auch, sagt auch, wenn ihr eine andere Meinung habt.
Da. Dankeschön. Okay. Dann, ich will die Diskussion jetzt hier nicht abrupt abbrechen, aber ich glaube, es wurde viel gesagt. Ich glaube, es könnte noch mehr gesagt werden. Ich denke aber, wir haben unser Zeitlimit erreicht. Ich würde einfach noch ganz gerne jedem Einzelnen von euch noch die Möglichkeit für ein Plädoyer geben. Also ein Statement am Ende noch zu sagen. 1, 2, 3 Sätze. Was möchte ich noch mal loswerden? Vielleicht können wir das der Reihenfolge nachmachen. Ich würde gerne bei Helge Kühls beginnen und hier bei Eugen Hartwig dann enden.
Ich wurde als Kind erzogen, mit christlichen Werten konfrontiert und ich habe im Kindesalter ein Prinzip gelernt, das ich für mich heute weiter anwenden möchte, was auf jede Krisensituation gilt. Das haben wir in einem Kinderlied ausgedrückt. Sei ein lebendiger Fisch, schwimme doch gegen den Strom, auf und wag es frisch, Freude und Sieg ist dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, heute würden wir sagen Mainstream. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sich jeder bewahren muss. Die Bibel sagt, im Reich Gottes ist kein Platz für Feiglinge. Das ist das, was Jochen gerade gesagt hat. Wir brauchen Mut und wir müssen, wenn wir diesen nicht haben, Gott bitten, dass er uns hilft, diesen Mut zu bekommen. Und er wird ihn uns geben. Das ist die Botschaft. Jeder von uns kann einen Unterschied machen, wenn er den Mut hat, für das Richtige einzutreten.
I would say that, remember, courage is not the absence of fear. Fear is a very natural human emotion. Courage is the ability to overcome fear.
Ja, ich möchte daran erinnern, was ich schon mal gesagt habe. Mut bedeutet nicht, dass keine Angst da ist, denn Angst ist etwas Menschliches, sondern Mut bedeutet, dass man diese Angst überwindet.
The most pressing issue at hand is that the COVID-19 vaccines are still being used.
Das brennendste und aktuellste Thema zurzeit ist, dass immer noch die COVID-Impfstoffe eingesetzt werden.
So warn every person that you meet, every person in your family, your friends, your school, your employer circles, that the COVID-19 vaccines are not safe.
Deswegen bitte warnt jeden in eurer Umgebung, sei es in der Schule, auf der Arbeit, in der Familie, sagt ihnen, dass diese Impfstoffe nicht sicher sind.
Then go visit your doctor.
Und dann besucht euren Arzt.
And then tell your doctor that you don't think the COVID-19 vaccines are safe. And if doctors heard that every single day from every single patient, you could actually change the medical view of what's going on.
Sagt eurem Arzt, dass ihr glaubt, dass diese COVID-Impfstoffe nicht sicher sind. Und wenn euer Arzt das jeden Tag einmal hört von einem Patienten, dann kann auch in dieser Branche eine Trendwende stattfinden.
Also, wir haben in der Krise, ich glaube, einige von uns, vielleicht alle, etwas verloren. Ja, Verluste hinnehmen müssen, in irgendeiner Form, was eingebüßt. Aber wir haben auch ganz viel gewonnen. Und wir haben neue Freunde gewonnen. Zumindest, wenn die Situation sich nicht so entwickelt hätte, wie sie sich entwickelt hätte und ich nicht darauf so reagiert hätte, wie ich darauf reagiert habe, ganz subjektiv, dann würde ich jetzt heute nicht hier sitzen und ich hätte nicht so liebe Menschen getroffen, wie jetzt ganz persönlich auch den Peter, was mich sehr freut. Also etwas verloren, aber auch etwas gewonnen und in das Neue, da will ich ganz viel investieren. Das sind wahre Freundschaften, glaube ich auch, die durch eine Krise geboren werden. Also wenn ihr Freunde gefunden habt, durch eine Krise geboren, dann glaube ich, schätzt sie wert und investiert in diese Beziehungen. Dann interessiert mich brennend, der Peter ist ein bisschen schon drauf eingegangen heute, aber mich interessiert nach wie vor diese Frage, was macht den Unterschied? Was macht den Unterschied, Dinge zu erkennen und was macht den Unterschied, dass man Dinge nicht erkennt? Und für mich, ich will nur mal so ein Stichwort nennen, also ich möchte ein Wahrheitssucher sein. Ich möchte auf der Suche nach der Wahrheit sein. Das bedeutet auch, mich in Frage zu stellen. Es kann auch sein, ich liege vielleicht mal daneben. Und dann ist es genauso wichtig, dass jemand Mut hat und mir etwas sagt. Schau mal, ich konfrontiere dich mal mit dieser und jener Einstellung. Wie siehst du das? Also ich wünsche mir eine Gesellschaft von Wahrheitssuchern. Wenn wir die Wahrheit suchen, dann glaube ich, hat unsere Gesellschaft Hoffnung, Zukunft und dann kann es gut weitergehen. Und dann als letzten Punkt, ich glaube, in solchen Krisen ist es auch immer gut, auf Menschen zu schauen, die uns Vorbilder waren, die ihre Krisen hatten. Also lasst uns Biografien lesen von Menschen, die durch ihre schwere Zeit gegangen sind. Und dann erinnere ich natürlich an solche Leute wie Martin Luther, Dietrich Bonhoeffer, Sophie Scholl, Dag Hammarskjöld. Und mit einem schönen Zitat von Dietrich Bonhoeffer möchte ich schließen. Er spricht über den Optimismus. Das kannte ich noch nicht von ihm und ich fand es sehr schön, als ich es las. Er spricht oder schreibt Optimismus. Also ich möchte mit dem Optimismus enden. Optimismus ist eine Kraft, die der Zukunft niemals dem Gegner lässt. Ja? Optimismus ist eine Kraft, die die Zukunft niemals dem Gegner lässt, sondern sie für sich in Anspruch nimmt. Ich nehme für mich und euch alle eine gute Zukunft in Anspruch.
Erlaubt mir bitte, was Pastorales zu sagen. Wurde dir während der Corona-Krise Unrecht getan, dann lebe bitte nicht in der Verbitterung. Suche die Möglichkeit, dem Menschen zu vergeben. Hast du einem Menschen Unrecht getan, dann bitte ihn um Vergebung. Wir brauchen den inneren Frieden. Wir brauchen ihn für die nächste Krise. Wir brauchen das, dass wir ausgewogen sind, dass es uns psychisch gut geht, dass wir optimistisch bleiben können. Das brauchen wir. Und ganz wichtig, was die Bibel uns in Epheser 5, Vers 11 sagt: Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Deckt sie auf. Das ist unsere Aufgabe. Das ist das, was wir heute auch machen. Und die Bibel sagt weiter: Auch wenn es früher in euch finster war, seid jetzt vom Licht des Herrn erfüllt. Und das wünsche ich mir für euch. Krisen kommen, Krisen gehen. Was bleibt, ist aber die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu Mitmenschen. Das ist das, was ich euch von Herzen wünsche, dass ihr in Frieden mit Gott und dem Mitmenschen leben könnt. Denn darum geht es in der Bibel und im Evangelium. Amen.
Vielen, vielen Dank euch, die ihr euch dieser Diskussionsrunde gestellt habt. Vielen Dank auch euch allen, die ihr zugehört habt, die uns die Möglichkeit gegeben habt, hier über diese Themen zu sprechen. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir alle ein bisschen was gelernt haben, vielleicht was Neues gehört haben. Und ich werfe es mal in den Raum, ich stelle mir die Behauptung auf, es war, glaube ich, für alle bereichernd. Für mich war es das, ich hoffe, für Sie auch. Und ich möchte euch danken, dass ihr euch zur Verfügung gestellt habt. Heute war ein langer Tag, gestern Abend begann es ja schon. Ich kann mir vorstellen, dass wir alle sehr erschöpft sind. Aber für dieses Opfer, das ihr gebracht habt, wollen wir uns in besonderer Weise bedanken.